Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Ich mache das immer so, wenn ich irgendwo zu Gast bin, dann stelle ich mich erstmal vor. Ich denke, das ist ganz anständig. Also, ich heiße Peter Merkler. Ich bin nicht irgendwo in Brasilien geboren oder war dort schon einmal. Ich war auch noch nie in der USA. Ich komme aus dem Schwabenland. Für manche ist es auch schon Ausland. Für uns Schwaben nicht. Wir sind ja ganz stolz darauf. Wir können ja alles außer Schwäbisch, sagen wir immer. Ja, dort bin ich geboren und bin dort auch aufgewachsen. Und dann hat es mich zum Studium der Theologie nach Gießen an die Freie Theologische Akademie gezogen. Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt. Und wir haben dann 1997 begonnen, in Sintal-Weichersbach, einem kleinen Dorf, unseren Dienst zu tun. Einiger Zeit sind wir nach Schlüchtern gewechselt, sodass also auch in diesem Kreis Freikirchen im Kinzigtal natürlich auch Berührungen stattgefunden haben, auch schon natürlich mit der Nazarenergemeinde in Gelnhausen, also auch in Wächtersbach. Da haben wir so die ersten Anfänge auch ein bisschen mitbekommen. Ja, dort in Schlüchtern bin ich bis Januar 2011 Pastor gewesen. Dort ist jetzt ein junger, dynamischer Pastor nach mir gekommen. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, denn es hat mich dann in den Schuldienst gezogen. Ich hatte nie eine ganze Stelle dort in Schlüchtern, immer nebenbei etwas Schuldienst gemacht. Und plötzlich kam eine Schule und sagte, also, Herr Merkel, wir brauchen Sie ganz. Könnten Sie sich auch vorstellen, bei uns ganz anzufangen? Und es war so mein Gebet, wenn ich das mache, in den Schuldienst zu gehen, möge der Herr das schenken, dass ich möglichst viel evangelischen Religionsunterricht halten kann. Momentan ist es so, dass ich in Fulda dort Freiherr vom Stein-Gymnasium bin und ich darf nur Religion unterrichten. Das ist wunderbar. Von der 5. Klasse bis zur 13. Da habe ich also jetzt auch Abiturienten, die sich da prüfen lassen. Die sind schon alle ganz wild. Jetzt fängt ja das Abitur an und die lernen alle ganz fleißig. Und es ist wunderbar, Menschen dort das Evangelium auch weiter zu sagen, die sonst wahrscheinlich nie irgendwie noch groß Kontakt zur Kirche haben. Viele waren nach der Konfirmation, sind die einfach weggeblieben. So als wenn man eine Prüfung absolviert, fertig, und dann sieht man sie oftmals nicht mehr. Und dort herrscht also auch eine wunderbare Ökumene. Ich habe eine gute Zusammenarbeit dort auch mit den Katholischen. Und ich habe einen Kollegen, der hat mir gleich von Anfang an gesagt, für mich kommt es nur auf die Bekehrung zu Jesus Christus an. Da habe ich gesagt, da sind wir beide nah. Da können wir zwei miteinander arbeiten. Da haben wir zum Beispiel auch einen ökumenischen Schülerbibelkreis, wo wir uns dort treffen mit den Schülern zusammen und die bereiten immer etwas vor. Und es ist einfach ganz wunderbar zu sehen, welche große Akzeptanz dort auch an dieser Schule herrscht. Es macht mir dort sehr, sehr viel Freude, dort zu arbeiten. Ich bin immer noch Pastor im Bund Freier Evangelischer Gemeinden, also von meiner Kirche abgestellt, auch ganz bewusst zu diesem Schuldienst. Darüber bin ich sehr froh. Und so ergibt sich auch zwischendrin immer mal wieder ein Dienst, wie auch heute Abend. Wer sonst noch ein bisschen was von mir wissen möchte, ja, was ist noch wichtig? Verheiratet, eine Frau, muss man ja sagen. Eine Frau, zwei Kinder, nicht andersrum, ja. Ja, das muss man heute dazu sagen. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Meine Frau arbeitet als Grundschullehrerin in Schlüchtern und wir wohnen dort auch. Eines Tages ging ich mal an so einem kleinen Garten vorbei und da habe ich ein Schild gelesen, da musste ich erstmal drüber schmunzeln. Da stand, Vorsicht, freilaufender Hund. Wenn Hund kommt, auf den Boden legen und auf Hilfe warten. Wenn keine Hilfe kommt, viel Glück. Da habe ich mir überlegt, ja, das ist es ja wirklich. Also Glück muss irgendwie der Mensch haben. Und wir Menschen, wir sehnen uns von Anfang an nach Glück. Wir haben eine Umfrage gemacht, auch bei den Schülern. Und es war ganz erstaunlich, was wünscht ihr euch denn für euer Leben? Also wir haben da angefangen bei den Teenagern so, ab 13, 14. Was wünscht ihr euch für euer Leben? Was meint ihr, dass euer Leben reich macht? Und ganz, ganz viele haben gesagt, also etwa 80%, sie möchten gerne glücklich werden im Leben. Glücklich werden im Leben. Nun, wie das in Einzelnen aussah, das war ganz unterschiedlich, aber glücklich zu sein, das scheint so ein Grundbedürfnis von uns Menschen zu sein. Es gibt auch offizielle Umfragen, die das noch einmal nicht nur unter Jugendlichen, sondern also auch unter in allen Schichten des Lebens noch einmal auch so abgefragt haben. Und da kam Folgendes raus. 68% der Befragten erklärten, das ging also quer durch alle Altersschichten hindurch, für sie bedeutet glücklich sein und möglichst viel Freude den Sinn des Lebens. Den Sinn des Lebens. Vor 25 Jahren meinten das nur etwa 40%. Also man sieht, diese Sehnsucht nach Glück, die nimmt zu. Und in Fulda beispielsweise, da gehe ich ab und zu mal an dieser Thalia-Buchhandlung vorbei. Es gibt ja schon ganze Regale. Ganze Regale, die Überschrift tragen, Glück. Und dann findet man von der Esoterik über den Dalai Lama bis hin zu christlicher Literatur, man findet alles. Jeder bietet an, wenn du diesen oder jenen Weg gehst, dann wirst du glücklich. Ich habe das Rezept für dich zum Glücklichsein. Doch viele merken irgendwann ganz enttäuscht in ihrem Leben, Glückbringer, die bringen es auch nicht. Die bringen das nicht. Wir haben in Schlüchtern so einen Esoterikladen, da kann man sich Glückssteine kaufen. Meine Frau war da vor einiger Zeit drin, nicht um Glückssteine zu kaufen, sondern sie hat gesagt, Mensch, in der Offenbarung, da gibt es so verschiedene Steine, aus die dann entsprechend die 12 Tore des, von dem neuen Jerusalem gestaltet. Und sie hat dann gesagt, ich möchte gern diese 12 Steine. Oh ja, und dann hat die Frau dort erklärt, welcher Stein welche Bedeutung hat. Hat meine Frau gesagt, ich glaube nur, dass ich Glück in Jesus Christus bekomme. Und da war gerade die Diskussion groß. Aber viele merken irgendwann, diese Glücksbringer, die bringen es nicht. Da können sie noch so viel mit noch so viel Klunkern rumlaufen. Das bringt kein Glück. Auch die Glückszahlen treffen es ja nicht. Oder die Glücksspiralen, die garantieren auch nicht das Glück. Und die Glücksfeen, die klingeln sowieso immer nur, so hat man den Eindruck, an der falschen Tür. So sieht's doch aus. Wir sehen uns nach dem Glück, aber auf der anderen Seite merken wir, wir können das Glück selber gar nicht greifen. Und dann schielt man auf die, die Glück haben und hofft, dass es einen auch irgendwann mal trifft. Das ist eigentlich ein schwacher Trost. Und so gibt es Menschen, die behaupten, auch wenn man nie, Entschuldigung, das Wort Schwein gehabt hat oder selten eine Glückssträhne erwischt, es ist doch eines möglich, man kann immer glücklich dran sein, auch wenn man nicht immer Glück hat. Man kann immer glücklich dran sein. Es gibt sogar eine ganze wissenschaftliche Forschung, die sagt, wann Menschen glücklich sind. Und ich habe mal diese Ergebnisse dieser Forschung mit dem verglichen, was ich in dem schönsten Buch der Bibel finde. In dem schönsten Buch der Welt, die Bibel. Ich habe mal meinen Schülern gesagt, die Bibel ist das ehrlichste Buch. Da meldet sich eine Schülerin und sagt, ja, haben Sie das wirklich so gemeint? Ich sage, ja, das meine ich so. Die Bibel ist das ehrlichste Buch. Wenn wir wirklich nach dem suchen, was unser Leben reich und glücklich macht, dann müssen wir zunächst einmal nicht auf die Glückssteine schauen und auch nicht aufs Lotto-Glück. Wir müssen hineinschauen auf das, was der lebendige Gott, der unser Leben erfunden hat, was der uns mitgibt. Derjenige, der unser Leben erfunden hat, der weiß doch, wie wir am besten glücklich werden. Ist doch ganz klar. Der schreibt für uns die Gebrauchsanweisung zum Glücklichwerden. Das ist die Heilige Schrift, die selber vom Schöpfer kommt. Also die Wissenschaft hat so ein paar Dinge zusammengestellt, wann Menschen sich glücklich fühlen. Und ich habe gedacht, das vergleiche ich mal, wie ist es eigentlich mit der Heiligen Schrift? Und ich habe herausgefunden, Christen müssten die glücklichsten Menschen dieser Welt sein. Ein paar Punkte, die ich mit Ihnen, mit euch, sage ich jetzt mal, einfach, ich bleibe mal bei dem euch, heute etwas durchgehen möchte. Nun, diese Glücksforschung, so heißt es, also Menschen verdienen damit Milliarden mit dieser Forschung. Die Glücksforschung sagt Folgendes. Das haben wir schon. Gehen wir weiter. Das haben wir auch schon. Das brauchen wir nicht. Machen wir einfach eins weiter. Glückliche Menschen, sagt die Glücksforschung, die kennen ihre Vergangenheit und gehen positiv damit um. Das sagen Wissenschaftler. Glückliche Menschen kennen ihre Vergangenheit und gehen positiv damit um. Die Vergangenheit, so sagen sie, ist in unserer Gegenwart immer anwesend. Wenn über einen Fehler der Vergangenheit Gras gewachsen ist, dann kommt irgendwann irgendein Kamel und frisst es wieder runter. So ist es doch. Und erst wenn wir uns den Fehlern der Vergangenheit stellen, dann haben wir Kraft, positiv gut in die Zukunft zu blicken. Und wir entscheiden selbst, so sagt die Glücksforschung, welchen Einfluss unsere Vergangenheit auf unser Leben hat. Glückliche haben Werte für ihr Leben, habe ich gelesen. Sie haben diese Werte gefunden und leben danach. Werte, Leitmotive bestimmen unser Leben. Wie kann man das schaffen? Wie kann man es schaffen, die Vergangenheit zu bewältigen? Die Glücksforschung sagt nur, Menschen sind glücklich, die ihre Vergangenheit kennen. Ja, aber wie kann man die bewältigen? Das sagt die Glücksforschung nicht. Aber die Heilige Schrift gibt uns doch darüber Auskunft, denn sie sagt deutlich, dass derjenige, der an Jesus Christus glaubt, dass derjenige seine Vergangenheit in die Hände Gottes geben kann. Mit all dem, was dort war, mit allen Verletzungen, die Menschen mir zugefügt haben, mit allem Negativen, mit aller negativen Erfahrung, die ich gemacht habe, alle meine Vergangenheit kann ich in die Hände dessen legen, der mich sowieso von Anfang an kennt. Bei Christus, dort bekomme ich Vergebung meiner Schuld. Und er kann meine Vergangenheit heil machen. Heil machen. Durch Jesus kann ich neu beginnen, egal wie mein Leben war. Nur er kann mir meine Vergangenheit vergeben, meine Fehler, und neu mit mir in die Zukunft gehen. Also wenn das wirklich stimmt, was die Glücksforschung so sagt, wenn glückliche Menschen ihre Vergangenheit kennen und positiv damit umgehen, dann sind wir Christen diejenigen, die wirklich dieser Welt sagen können, in Jesus bekommst du eine Bewältigung deiner Vergangenheit. Du kannst neu durchstarten, du kannst befreit sein. Nimm doch diesen Herrn, nimm doch diesen Jesus Christus an. Als zweites sagt die Glücksforschung, glückliche Menschen sind nicht leichtsinnig, aber leichtfüßig. Ja, was heißt denn das? Nicht leichtsinnig, aber leichtfüßig. Nun, dort habe ich gelesen, diese glücklichen Menschen, sie haben eine unbeschwerte Lebenseinstellung, weil sie einen Ankerpunkt in ihrem Leben gefunden haben. Werte sind das Geländer auf der Brücke zum Glück, wissen, wozu sie geboren sind, und sie machen das Beste daraus. Sie wissen um ihre eigenen Begabungen, sie finden eine Lebensaufgabe. Und wem die Arbeit Spaß macht, der kann sich viele schöne Stunden im Leben dadurch bereiten lassen. Glaube an Jesus macht Menschen froh. Warum? Weil wir einen Raum finden, in dem wir sinnvolle Aufgaben in unserem Leben angehen können. Der Geist Gottes schenkt Begabungen, die zu unserer Lebensaufgabe führen, die Gott uns vor die Füße legt. Wir haben hier diese Missionare gesehen und nicht jeder von uns kann irgendwo ins Ausland gehen. Aber es kommt nicht darauf an, dass wir eine große Aufgabe von Jesus vor die Füße gelegt bekommen, sondern es kommt darauf an, treu zu sein, auch in der kleinen Aufgabe, die wir haben. Der Herr schaut nicht nach der Größe unserer Berufung, er schaut nach der Treue in unserer Berufung. Nicht nach der Größe unserer Berufung, sondern nach der Treue in unserer Berufung. Und so kann es sein, dass es einem geht wie mir heute. Ich bin hier reingekommen, ich bin gleich froh begrüßt worden. Dann habe ich gesehen, dort sind Leute quasi in der Küche, die haben alle schon vorbereitet. Ich kam hier rein, habe jemanden am Büchertisch gesehen. Dort vorne waren Leute, die in der Technik da waren. Es gab Brüder, die mit mir zusammen gebetet haben. Es gibt hier Leute, die Begabungen haben, in dem Sinne, dass sie hier Musik machen. Und es gab ganz fröhliche Menschen, die mich begrüßt haben. Das sind alles Aufgaben, die der Herr uns gegeben hat. Und in diesen Aufgaben dürfen wir das anderen weitergeben, was der Geist Gottes uns schenkt. Wir dürfen sozusagen in dieser Aufgabe, die Gott uns geschenkt hat, dort dürfen wir uns entfalten zu seiner Ehre. Leichtfüßig sein, aber nicht leichtsinnig. Glückliche Menschen, ich denke, Christen, Menschen, die Jesus Christus haben, die haben das Glück gefunden. Ein wichtiger Punkt, den wir alle kennen: glückliche Menschen achten auf gute Beziehungen und pflegen sie dauerhaft. Das Glück tritt gern in ein Haus ein, wo gute Laune herrscht, sagt man. Und da denke ich, ist eine gute Ehe einer der wichtigsten Glücksfaktoren überhaupt. Eines der wichtigsten Glücksfaktoren überhaupt. Hat mir gerade eben gefallen. Mit diesem Wort Gottes. Hat man gemerkt, das war auch aus dem eigenen Herzen herausgesprochen. Ich fand es gestern interessant, als Ulrich Parzani, gerade ist ja auch die Pro-Christ-Woche, dieser Pfarrer, der wirklich sprüht und in dem er merkt, da ist Jesus gegenwärtig. Er hat schon viele Paare getraut und er sagt dann zu denen, die Statistik spricht gegen euch. Fast jede zweite Ehe in Deutschland wird geschieden. Wie kommt es? Wie kommt es? Oftmals fehlt die gemeinsame Grundlage, vielleicht auch der gemeinsame Glaube. Das, worauf man ganz fest eine Beziehung knüpfen und bauen kann. Glückliche Menschen achten auf gute Beziehungen und pflegen sie dauerhaft. Ich freue mich so darüber, dass ich mit meiner Frau beten kann. Und ich denke manchmal, wie arm sind Menschen, die keinen Partner haben, mit dem sie zusammen wirklich beten können. Wo das auseinandergeht in der Ehe, wo kein gemeinsames Fundament in Jesus Christus ist. Wo man die Sorgen abgeben kann, wo man den Kummer abgeben kann, wo man auch nach einem Streit miteinander sich vergeben kann in Christus und neu anfangen kann. Gute Beziehungen zu pflegen, ich denke, der Glaube an Christus, der ist dort etwas, was sehr, sehr wertvoll ist. Und die Bibel hier, die ist voller Hinweise, wie Mann und Frau respektvoll miteinander umgehen können, wie sie sich gemeinsam von Gott getragen wissen. Und es gibt sogar eine Statistik, die sagt, dass christliche Ehen weitaus weniger geschieden werden. Leider gibt es immer auch da Zerbruch des Lebens. Können wir es manchmal nicht vorausplanen, wie sich etwas entwickelt. Und trotzdem haben wir eine stabile Beziehung und können miteinander den Weg im Glauben gehen. Auch Freunde gehören dazu. Sie sind wie Co-Piloten. Der beste Weg, einen Freund zu bekommen, ist ja der, selber ein guter Freund zu sein. Und ich mache Mut, gute Freundschaften zu pflegen. Wie schön ist es, wenn man in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde ist, wo man genau das umsetzen kann, gute Beziehungen zu pflegen, einander anzurufen, wie geht's dir, sich einander mitzuteilen, eine Gemeinschaft zu haben, die mich auch mal auffängt, wenn ich ganz schwach bin, wenn ich mal gar nichts beitragen kann. Wenn ich vielleicht mal Musik machen muss, aber mir ist gar nicht nach Musik zumute. Wenn ich mal am Boden liege, dort Geschwister zu haben, die ich anrufen kann und kann sagen, ich brauche euch, betet bitte für mich. Wie froh macht das? Wie froh macht sowas? Nicht alleine dazustehen. Ich kann nur jedem empfehlen, der denkt, er könne sein Christsein alleine zu leben, alleine leben, zu sagen, komm in die Gemeinschaft hinein. Alleine wirst du untergehen. Du kannst nicht den Glauben an Christus lange alleine aufrechterhalten. Du brauchst Menschen, die dir helfen, wo du eingebunden bist in einer Gemeinschaft und die dich auch brauchen. Das ist ein Geben und Nehmen. Und das macht froh, wenn man sich einander hat. Das macht froh. Mir fällt es gerade so ein, eines der beeindruckendsten Dinge fand ich, ein Ehepaar, das bei dem ich wirklich beide auch beerdigt habe, die haben noch ihre
eherne Hochzeit erlebt, eiserne Hochzeit erlebt. Und ich habe gefragt, was ist euer Geheimnis? Ich möchte mehr wissen. Und dann sagte er, jeden Abend, wenn wir zu Bett gehen, halten wir uns die Hand. Jeden Abend, wenn wir zu Bett gehen, halten wir uns die Hand. Und wir lassen uns die Sonne nicht über unseren Zorn untergehen. Und wir vergeben einander. Wir jüngere Leute, Mittelalter, bin ich ja jetzt auch schon, wir brauchen gerade solche Geschwister, wo wir sehen können, auch Geschwister im Herrn, wo wir sehen können, Mann und Frau, wie kann man denn zusammen alt werden? Wir brauchen solche Vorbilder. Und die Jungen auch. Geht denn das? Geht denn das, dass man zusammen alt werden kann? Oder ist es das Normale, dass man auseinandergeht? Wie macht man denn das? Und ich mache euch den Mut, euch in die Karten schauen zu lassen, wie ihr das macht. Wie ihr das macht. Vorbild zu sein, andere mitzunehmen und zu zeigen, wie man glücklich werden kann in der Beziehung und in der Beziehung zu Jesus Christus als Paar. Nun, könnt auch immer noch vieles sagen. Ich habe noch etwas entdeckt. Der vierte Punkt auch, sagt die Wissenschaft, glückliche Menschen setzen sich nicht nur Ziele, sondern sind auch bereit, sie zu erreichen. Ziele setzen und bereit sein, sie zu erreichen. Sie sagen, träume nicht das Leben, sondern lebe deinen Traum. Glück muss auch in gewisser Hinsicht etwas erarbeitet werden. Sich innerhalb der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten Ziele setzen, kleine und nahe Ziele, die man persönlich auch zu Wege bringen kann und sie dann erreichen, ergibt nicht nur eine starke Motivation, sondern macht zufrieden und glücklich. Ich habe das als Pastor immer wieder gemerkt, dort, wo Menschen so eine kleine Aufgabe auch in der Gemeinde haben, da identifizieren sie sich ganz stark, viel mehr mit der Gemeinde. Und wo wir uns kleine Ziele setzen, auch im Glauben, wir gucken manchmal nach den großen Leuten, denken manchmal, oh, wenn ich nur so wie der oder der, und dann vergleichen wir uns. Dann könnte ich mich ja vielleicht in der Gemeinde einsetzen. Wenn ich so gut Gitarre spielen könnte, dann wäre ich dabei. Oder wenn ich so freundliches Lächeln hätte, wie beim Begrüßungslied, dann wäre ich dabei. Aber es ist doch oftmals so, wir müssen uns kleine Ziele setzen. Und die mit dem Herrn gehen und erreichen. Hören wir endlich auf, uns zu vergleichen. Ich denke, das ist das Gift unseres Lebens, ist, wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Ich möchte so erfolgreich sein wie der. Ich möchte so gut backen können wie die. Wenn ich nur meine Kinder so toll erziehen könnte wie jene. Oder so ein schönes Haus hätte. Oder wir Männer, wir messen uns gerne am Auto, ne? Und dann denken wir, ist vorbei, ja. Dann denken wir, dann das wäre doch was. Oder wenn ich noch so gesund wäre, oh ja, dann könnte ich auch noch. Also, der Herr schaut doch das Kleine an. Wir müssen lernen, auch klein zu denken, nicht von unserem Herrn, aber klein zu denken. Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, der ist dann auch im Großen treu. Darum geht's. Dass wir uns kleine Ziele setzen und sagen, Herr, an diesem Tag möchte ich einem Menschen von dir weitersagen. Du kannst sie mir über den Weg schicken. Kleine Ziele setzen. Und an diesem Tag, da möchte ich es schaffen, morgens aufzustehen, in dein Wort zu lesen. Schenk mir die Kraft dazu. Glückliche Menschen, die wissen auch, dass es im Leben nicht darauf ankommt, reich zu sein. Sagt die Wissenschaft, stammt nicht von mir. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, Geld macht glücklich, allerdings umso weniger, je mehr man bereits davon hat. Also, die Ansprüche, die wir an das Leben stellen, laufen oftmals unserem Vermögenszuwachs davon. Der Stress steigt außerdem mit den zunehmenden Möglichkeiten. Und das heißt, wenn unsere Grundbedürfnisse mal gestillt sind, so sagt die Wissenschaft, also wenn wir Essen haben, Dach über dem Kopf, Kleidung, dann ist die Geldvermehrung eine Tätigkeit, so sagen sie, mit der sie erstaunlich viel Zeit verbringen können, ohne dabei allzu viel Zufriedenheit zu gewinnen. Also man steckt viel Energie rein, bekommt aber nur wenig an Glücksgefühl raus. Der Apostel Paulus gibt daher uns Christen einen Tipp. Und ich denke, der spricht uns alle an. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, in den Versen 6 bis 10, sagt er, Zitat, dabei ist doch jeder reich, der an Gott glaubt und mit dem zufrieden ist, was er hat. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen, schreibt der Apostel Paulus. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Wie oft erliegen Menschen, sagt er, die um jeden Preis reich werden wollen, den Versuchungen des Teufels, wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen. Solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. Denn alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können. Zitat Ende. Jesus Christus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben. Und zwar nicht nur irgendein Leben, sagt er, sondern Leben im Überfluss. Volles Genüge. Das reicht aus. Ich bin reich, weil ich das Wertvollste im Leben habe. Eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, dem Herrn. Vergebung meiner Schuld und das ewige Leben. Das ist das Wertvollste, was wir bekommen können. Alles andere ist Beiwerk. Es ist schön, dass es Menschen gibt, denen Gott Erfolg schenkt, auch auf der Arbeit. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Aber wir wissen, das ist Beiwerk. Das Wertvollste, was wir bekommen auf dieser Erde, ist die Beziehung zum lebendigen Jesus. Vergebung unserer Schuld. Vielleicht noch ein letzter Aspekt, nee, vorletzter. Also, was sagt die Glücksforschung noch? Sie haben bewusst eine Entscheidung für das Leben getroffen. Da denke ich, also besser geht's gar nicht. Das ist ja so ein Ball zugespielt von den Wissenschaftlern. Sie haben eine Entscheidung für das Leben getroffen. Eine Entscheidung für das Leben. Was sind unsere Erwartungen an das Leben? Wir müssen uns bewusst dazu entscheiden, auch wirklich glücklich sein zu wollen, sagen sie. Wer nur auf das schaut, was ihm fehlt, dem geht die Lebensfreude durch die Hintertür verloren. Und Jesus sagt von sich, ich bin das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Eine bewusste Entscheidung für das Leben ist eine bewusste Entscheidung für Jesus. Und vielleicht gibt es ja den einen oder die andere, die sagt, Mensch, das habe ich noch gar nicht. Ich habe eigentlich noch gar keine bewusste Entscheidung für Jesus geführt. Dann ist heute ja auch die Gelegenheit dazu. Sag, Mensch, ich jag dem Glück in meinem Leben hinterher. Aber ich möchte eine bewusste Entscheidung für das Leben, für Jesus Christus, heute Abend treffen. Und damit nicht mehr dem Leben hinterherjagen, dem Glück, sondern das Leben in mir haben, nämlich Christus selbst. Ich lade dazu ein, es sind ja sehr, sehr viele hier, die helfen können. Die helfen können, diesen Jesus im Gebet anzunehmen. Ich habe das mit meiner Klasse auch gemacht. Ich habe denen das auch angeboten. Das war so, wie Martin Luther es gesagt hat. Ich bin dein, erlöse mich. Ich bin dein, erlöse mich. Das ist das Gebet, mit dem man den Herrn Jesus Christus in sein Leben aufnehmen kann. Und sie sagen noch, wirklich glücklich sein kann nur der, der andere Menschen glücklich macht. Leider erlebe ich das oftmals in Gemeinden andersrum. Das ist jetzt mein letzter Punkt. Ich erlebe das oftmals in Gemeinden leider andersrum. Oftmals denken Menschen, Gemeinde ist dazu da, mich glücklich zu machen. Meine Glücksdefizite auszufüllen, mir das Glück zu schenken, was mir im Leben fehlt. Und manche haben sich schon wieder von Gemeinde enttäuscht, vielleicht auch abgewendet, weil sie merken, das kann Gemeinde ja gar nicht in dem Umfang schaffen. Manchmal glaubt man das auch vom anderen Ehepartner, der ist dazu da, mich glücklich zu machen. Und wenn es nicht klappt, dann sagt man, ja, dann gehe ich zum Nächsten. Aus. Soll der es versuchen. Aber genau das wird dich unglücklich machen, wenn du das erwartest, dass Gemeinde dich glücklich machen muss. Oder der andere. Es gibt natürlich Zeiten, in denen man ausgelaugt ist, wo man nicht viel in die Gemeinschaft einbringt, wo man mehr nimmt. Das gibt es. Aber selbst das Wenige ist entscheidend wichtig. Selbst das Wenige, das wir anderen geben können. Denn das ist wie so ein Glücksboomerang. Mein Sohn hat so ein Ding. Hat ein Weilchen gedauert, bis es funktioniert hat. Den wegzuwerfen, irgendwann kommt der wieder. Ziemlich schnell bei so einem Kleinen, ja. Also, da gibt es ja Profis, die können das wirklich bis auf, 10 Meter oder noch 20 Meter, so, und dann plötzlich kommt der wieder zurück. So ist es mit dem Glück. Denn selbst das Wenige, was wir investieren in die Gemeinde hinein, in andere Menschen hinein, der Herr wird es uns wieder zurückschenken. Gott lässt sich nichts schenken, aber er gibt gerne mehr, als wir ihm geben können. Letzten Endes ist nichts wichtiger als das Wissen, ich werde geliebt. Und der ist ein Glückspilz, der erkennt, was auch kommt, ich bin nicht alleine gelassen. Einer geht mit, nämlich der Herr Jesus Christus, der ist bei mir. Und selbst wenn ich das große Glück in meinem Leben nicht erfahre, ich kann doch glücklich dran sein, weil ich den Herrn habe, weil ich Jesus selber habe. Jesus, der sagt, ich bin bei euch alle Tage. Alles Glück der Welt, ich habe es in Christus gefunden. Und Herr, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst, dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass alles Glück in dir ist, Herr. Amen.